Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. An einem Sommertag an einem idyllischen See kommt ein Ehemann und Vater beim Segeln ums Leben. Wie seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder mit dieser Katastrophe weiterleben, davon erzählt die Schriftstellerin Maike Wetzel in ihrem zweiten Roman. Schwebende Brücken heißt er und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Es ist eine sehr traurige, tragische Geschichte, um die es jetzt geht. Und das Traurigste daran, finde ich, ist, dass sie tatsächlich geschehen ist. Die Schriftstellerin und Filmemacherin Maike Wetzel hat vor 5 Jahren ihren Ehemann verloren. Die ganze Familie mit den 2 kleinen Kindern war übers Wochenende an einen schönen See in Brandenburg gefahren. Der Mann ist mit seinem Bruder in einem Faltboot losgesegelt und nie mehr zurückgekehrt. Von diesem Verlust und ihrem Umgang damit erzählt Maike Wetzel in Schwebende Brücken. Und jetzt ist Sie hier bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Ihr Buch, das fängt mit einem, ich habe es schon gerade so ein bisschen skizziert, ja fast schon idyllischen Bild an. Das sitzt eine Frau auf einer karierten Picknickdecke am See. Die 2 Kinder sind auch dabei und sie hat eine Flasche Apfelsaft im Schoß liegen und trinkt dann auch einen Schluck. Aber es ist von Anfang an irgendwie was Eingefrorenes auch in dieser Szene. Also so ein Schrecken, der aber nicht wirklich ausgesprochen wird. Da friert so irgendwie die Zeit und das Leben ein. War dieses Bild von Anfang an da? War das so eine Art Kernszene für Sie, um dieses Buch zu schreiben?
Ja, dieser Moment am See, der kehrt ja immer wieder und ist sowas wie ja, der rote Faden, der sich durch das Buch zieht. Und das war von Anfang an so, beziehungsweise hat sich dann noch stärker für mich herauskristallisiert, dass das tatsächlich dieser traumatische Moment etwas ist, was sich durch das ganze Buch ziehen wird.
Das ist ja was, was auch jeder kennt, der schon mal was Schlimmes, auch wenn es nicht ganz so schlimm war, wie das, was Sie erlebt haben, kennt, dass dann tatsächlich sowas so einfriert und man merkt, okay, jetzt ist irgendwas komplett anders als vorher. Und man ist bei Ihnen dadurch auch gleich auf so einer literarischen Ebene. War Ihnen das auch von Anfang an wichtig, dass das tatsächlich Literatur sein soll und nicht, sage ich mal, ein übertragenes Tagebuch?
Also es hat sich tatsächlich aus einem durchweg künstlerischen Text ergeben, dieses Buch. Und zwar war der Nukleus eigentlich ein Libretto, also der Text für ein Musiktheaterstück, was auch selbst im Buch thematisiert wird. Ja. Das entspricht also tatsächlich auch den Tatsachen. Ich hatte den Auftrag bekommen, schon vor dem Unfalltod meines Mannes ein Stück zu schreiben, das angelehnt sein sollte an den Orpheus-Mythos auch noch. Und nachdem eben dieser Unfall passiert war, war für mich klar, ich kann jetzt unmittelbar danach über nichts anderes schreiben.
Der Orpheus-Mythos kommt auch vor. Es ist überhaupt ein Buch, wo viel Literatur auch eine Rolle spielt. Auch der Verlag weist darauf. Und es gibt ja so sehr bekannte Trauerbücher. Mir fiel sofort, das kommt auch im Buch vor, John Didions, das Jahr, mein Jahr magischen Denkens ein. Was haben solche Bücher für Sie in dieser Zeit für eine Rolle gespielt? Oder haben Sie die tatsächlich jetzt erst wieder gelesen, als Sie an dem Buch gearbeitet haben?
Also es gibt ja hinten im Buch auch tatsächlich ein Quellenverzeichnis, weil etliche der genannten Bücher auch stellenweise zitiert werden. Und das waren eigentlich in der Regel Bücher, die hatte ich im Hinterkopf. Die habe ich nicht erst nach diesem tragischen Ereignis entdeckt, sondern die waren tatsächlich sowas wie ein tröstender Chor in meinem Hinterkopf. Also auch Joan Didions Jahr des magischen Denkens hatte ich schon gelesen, habe ich aber dann tatsächlich nochmal gelesen und natürlich mit neuen Augen nochmal gelesen.
Aber da gibt es ja sogar Parallelen. Also da, sie hat ja oft dieses Gefühl, dass der Mann auf einmal wieder da ist. Und das gibt es ja bei Ihnen in dem Buch auch, dass sie plötzlich, dass ihr Mann quasi wie so ein Geist in ihrem Leben auch wieder präsent ist. Wie war das?
Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ganz viele mit so einem plötzlichen Verlust vor allen Dingen erleben, aber auch andere, die jemand so einen Lebenspartner verlieren, dass man ganz, ganz lange braucht, um tatsächlich gefühlsmäßig zu realisieren, die Person ist nicht mehr da. Und Joan Didion erzählt das in das Jahr des magischen Denkens, so wie eine eben gekonnte Reporterin, die sie ist, als distanzierte Beobachterin ihrer selbst, analytisch. Und ich versuche es aber in meinem Buch Schwebende Brücken aus der Figur heraus zu erzählen. Sprich, die Erzählerin erlebt eben dann tatsächlich auch imaginäre Szenen und bildet sich ein, dass plötzlich Zeichen den Untergang schon vorhersagten, zum Beispiel.
Es geht ja ganz viel eben auch um Erfahrungen und Empfindungen, die man eigentlich ganz schwer in Worte fassen kann. Wann war denn das überhaupt für Sie möglich, dass Sie darüber schreiben konnten?
Also diesen Auftrag zu dem Musiktheater hatte ich tatsächlich ziemlich unmittelbar danach auszuführen. Und da, das war dann noch sehr, sehr fragmentarisch, was ich da zu Papier gebracht habe. Aber tatsächlich war das dann eben der Anfang. Und ich habe dann nicht kontinuierlich daran gearbeitet, aber eigentlich schon wenige Wochen nach dem Unfalltod meines Mannes eben damit angefangen.
Das Buch ist ja auch unglaublich vielschichtig. Und was auch auffällt ist, das haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, dass das Unglück, also das, was tatsächlich passiert ist, das wird ja in so ganz kleinen Dosen eigentlich da so eingestreut und immer erst gegen Ende eigentlich entfaltet. Fast so, als wäre das sonst gar nicht zu ertragen, hatte ich das Gefühl. Und gleichzeitig so ein bisschen von der Form her wie im Film. Kommt das auch daher, dass Sie so viel für Filme arbeiten? Hat das was damit zu tun, diese Struktur des Buchs?
Ja, also Montage ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig für mich, schon immer gewesen. Und ich glaube, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was sozusagen zuerst das andere beeinflusst hat, weil ich eigentlich von Anfang an so geschrieben habe, dass Montage einfach ein ganz, ganz wichtiges Element ist in meinem Schreiben. Und dann bin ich mehr oder weniger zufällig auf die Filmhochschule gekommen, so würde ich das erzählen.
Mir hat ganz gut gefallen, dass Sie auch so Themen ansprechen, die, glaube ich, in so Trauerprozessen ganz schwierig sind, wie dass man eben auch nochmal ehrlich auf diese Beziehung überhaupt schauen kann. Das ist ja oft so, dass man sich vielleicht gar nicht traut, auch das Schlechte daran nochmal zu sehen. Denn der Mann, um den es geht, war ja auch kein einfacher, kein unkomplizierter Mensch. Ist das auch was, was Sie beschäftigt hat, dass dieses vielleicht Verklären oder Dinge gar nicht mehr so sehen können, wie sie waren?
Also ich glaube, ich als Person neige da einfach nicht zu, sondern finde es nicht nur ehrlicher, sondern auch, das ist einfach meine Form von Liebe, genau hinzuschauen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein genaues Abbild oder eben auch ein Tagebuchartige Schilderung einer wirklichen Person ist, sondern es ist sozusagen ein Ausschnitt und meine Geschichte, die ich erzähle über einen Verlust.
Wie ist denn das, jetzt ist ja das Besondere auch nochmal, dass ja da auch Kinder mit beteiligt sind. Das ist ja etwas ganz anderes, als wenn man für sich alleine so einen Trauerprozess zumacht. Sie beschreiben das auch, wie Ihr älterer Sohn auch sehr schwer es hatte, damit klarzukommen, dass der Vater gestorben ist. Wie haben Sie das, diese Form gefunden, über ihn so zu schreiben? Und haben Sie ihn auch mal gefragt, ob Sie das überhaupt dürfen?
Ja, das war tatsächlich die kniffligste Frage für mich bis zum Ende. Inwiefern darf ich über die Kinder und auch natürlich über eine so wichtige Person im Leben der Kinder schreiben? Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, sehr, sehr viele Male. Er hat das Buch nicht gelesen, er wird es aber in absehbarer Zeit, denke ich, lesen. Das war vor allen Dingen entscheidend für mich, dass Kolleginnen, die selbst eben Schriftstellerinnen sind, mit Kindern das Buch gelesen haben und gesagt haben, sie empfinden das als ein wertvolles Vermächtnis, auch für die Kinder.
Sie beschreiben ja auch, dass Sie auch in eine Selbsthilfegruppe für Trauernde gegangen sind. Und das ist dann sogar, finde ich, ganz amüsant, weil da ist auch ein Mann dabei, der seine Frau verloren hat und der aber gleich in dieser Trauergruppe auch wieder guckt, ob er nicht eine neue Frau da vielleicht kennenlernen kann. Haben Sie in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema so den Eindruck bekommen, dass Männer irgendwie anders trauern als Frauen?
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele trauernde Männer erlebt, muss ich sagen.
Vielleicht, weil die anders damit umgehen, gar nicht so es veröffentlichen?
Ich weiß es nicht. Also mir wurde das eingangs von der tatsächlichen Leiterin der Trauergruppe, die im Übrigen deren Mitglieder verfremdet sind und deren Schicksale verfremdet sind, aber in Grundzügen meinen Erfahrungen entsprechen. Also diese Leiterin der Trauergruppe hatte mir beim ersten Infotelefonat schon gesagt, dass da keine Väter zu erwarten sind, weil ihre Theorie, die sie da gelegt hat, war eben, dass die das lieber für sich behalten, ja.
Jetzt ist das 5 Jahre her, dass ihr Mann verunglückt ist. Jetzt kommt dieses Buch. Sie gehen auch auf Lesereise, haben viele Interviews. Wie ist das für Sie? Ist das nicht auch sehr aufreibend, das nochmal, wenn das alles so hochkommt? Oder haben Sie das mit diesem Buch auch für sich abschließen können?
Na, abschließen werde ich es wohl nie, aber das Erscheinen des Buchs und das darüber sprechen ist genau jetzt für mich ein befreiendes Erlebnis und gut. Es war ja auch nie ein Geheimnis, was passiert ist, aber ich hoffe auch, dass ich vielleicht anderen Betroffene damit erreiche und ein Stück weit natürlich auch Bewusstsein dafür schaffen kann, dass wie eben so ein Verlust mit kleinen Kindern, was das bedeutet, und zum anderen aber auch natürlich für die Endlichkeit des Lebens, die letzten Endes aber auch verdeutlicht, wie wertvoll das Leben ist.
Maike Wetzel, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Und der Roman Schwebende Brücken ist beim Schöffling Verlag erschienen. Das Buch hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Ohne Übersetzer würden uns die allermeisten literarischen Stimmen aus anderen Sprachen verborgen bleiben. Deshalb kann man diese Zunft eigentlich gar nicht oft genug würdigen. Der Internationale Literaturpreis macht das auf ganz besondere Weise, denn er krönt seit inzwischen 15 Jahren ein besonderes Werk der Gegenwartsliteratur, das zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde und ehrt Original und Übersetzer. Wer es diesmal auf die Shortlist dieses einmaligen Preises geschafft hat, das haben die Jurorinnen jetzt bekannt gegeben. Eine davon ist die Schriftstellerin und Journalistin Hue Pham. Hallo, herzlich willkommen, Frau Pham.
Hallo, guten Morgen.
Wer hat es denn jetzt in den Endspurt geschafft?
Wir haben 8 ganz fantastische Titel, über die wir viel, viel diskutiert haben. Romane und Gedichte aus Belarus, Korea, Russland, Frankreich, Senegal, Barbados. Eine Shortlist, die die ganze Welt umreißt und die wir gestern vorgestellt haben.
Und gibt es da vielleicht 1 oder 2 Titel, die besonders gut zeigen, worum es in diesem Preis geht, die Sie uns mal genauer vorstellen könnten?
Ich will keine einzelnen Titel vorstellen, als sozusagen als Favoriten, um nichts vorwegzunehmen. Aber vielleicht kurz zu den Gedichtbänden, die ja in diesem Jahr zum ersten Mal mit ausgewählt wurden. Da haben wir zum Beispiel von Don Mi Choi DMZ-Kolonie. Das ist ein Gedichtband, der die Genres sprengt, wenn man so will. Es ist poetisch, es ist auch dokumentarisch. Es sind Fragmente von Interviews dabei, Fotos und Skizzen. Sie alle handeln von der Erfahrung, in Südkorea zu leben, das ja von Nordkorea geteilt ist und, wenn man so will, eine Wohlstandsgesellschaft, die neben einer hochmilitarisierten Zone entsteht. Was macht das eigentlich mit den Menschen? Was macht das mit den Familien? Was sind das für Systeme? Das schaut sich die Autorin und Dichterin auf ganz beeindruckende Art dar und es wird auch auf beeindruckende Art lyrisch übersetzt. Das als Beispiel für einen Roman, das als Beispiel für ein Gedichtband. Und von den Romanen haben wir auch ganz herausragende Werke, die zum Teil auch schon international ausgezeichnet wurden, wie zum Beispiel das die geheimste Erinnerung des Menschen von Mohamed Mbougar-Sarr, der den Prix Goncourt gewonnen hat, ein Schriftsteller, der in Frankreich lebt, aber senegalesischer Herkunft ist. und in einem epochalen Werk auch ein bisschen über die Figur des Schriftstellers heutzutage nachdenkt, über die Frage, welche Rolle afrikanische Literatur spielt, inwiefern sich Fragen von Kolonisierung und Erinnerung sozusagen in der literarischen Bewertung von Werken niederschlägt. Also sind wirklich sehr unterschiedliche Werke, und diese beide nur als Beispiel davon für die Vielfalt von Werken, die wir uns anschauen konnten.
Aber da klang für mich schon so ein bisschen durch, was offenbar so ein Buch erfüllen muss, um für diesen Preis geeignet zu sein. Da scheint es ja darum zu gehen, dass da sehr viel Gegenwart auch drin ist und die Themen, die uns jetzt in unserer Zeit beschäftigen. Oder wonach schauen Sie dann, wenn Sie da dieses Meer von Übersetzungen vor sich liegen haben, aus dem sie da auswählen müssen?
Um ehrlich zu sein, finde ich es wahnsinnig schwierig, ein Werk für diesen Preis zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe oft ein sehr intuitives Gefühl, wenn ich ein Buch lese und mich darin verliebe. Und dann muss man aber natürlich als Teil von so einer Jury Argumente dafür finden, warum sollte dieses Buch in die nächste Runde kommen und das andere nicht. Jedes Buch hat natürlich seine ganz eigene Stärke, seinen ganz eigenen Ton. Und wir haben jetzt versucht, bei der Liste der Preise darauf zu nach ja, sozusagen Kriterien aufzustellen. Zum Beispiel, wie gut ist die Übersetzung? Schafft es die Übersetzung auch eine eigene Sprache zu finden? Natürlich dann auch die Frage der Sprache und der Qualität der Form. Ist es konventionell erzählt oder ist es vielleicht ein Gedicht oder ein Roman, der sozusagen auch in sich selbst als Werk vielleicht das Genre vorantreibt? Was erzählt es uns über den Ort, in dem die Geschichte spielt? Also was ist der aufklärerische Wert darin? Und da Sie gerade über die Gegenwart gesprochen haben, was erzählt es uns über die Gegenwart, zum Teil auch durch den Spiegel der Vergangenheit?
Mama? Ah, da meldet sich schon ein späterer Leser zu Wort.
Das
ist ja nett. Nein, das ist doch sehr, sehr süß. Also Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie so viel diskutiert haben. Wie läuft das denn überhaupt? Ist das dann eher konfrontativ oder ist man da sich schnell einig? Weil ich stelle mir vor, Sie müssen ja eigentlich bei jedem Text fast zwei Bücher eigentlich bedenken, die Übersetzung und das Original. Gibt es da oft Auseinandersetzungen?
Es gab beides, ehrlich gesagt. Es gab, glaube ich, wir hatten am Anfang eine riesige Masse an Büchern. Jeder von uns 7 Juroren hat eine Kiste nach Hause geschleppt mit ungefähr 30 Büchern, aus denen er oder sie dann wiederum 3 Favoriten für die nächste Runde nominiert hat, die dann von allen gelesen wurden. Das waren dann also im Grunde 20 Bücher in der Auswahl, die wir untereinander besprochen haben. Und es war im ersten Schritt, glaube ich, waren wir uns dann schon relativ einig, welche Bücher sozusagen zwar gut sind, aber vielleicht nicht weiter berücksichtigt werden mussten. Und dann ging aber natürlich schon sehr leidenschaftliche und zum Teil auch kontroverse Diskussionen darüber los, welche es denn also in die engere Auswahl schaffen und welche es auf die Shortlist schaffen. Da kann ich Ihnen sagen, da gab es irgendwie schon bittere Diskussionen. Der eine liebt Autofiktion, der andere findet wirklich diesen anderen Gedichtband herausragend. Da haben wir dann versucht, als Jury in so einem immer tiefer werdenden Diskussionsprozess auch für uns zu entscheiden, was wollen wir eigentlich mit dieser Shortlist repräsentieren? Und wie funktioniert das Ganze vielleicht auch, wenn wir jetzt diese 8 Bücher anschauen, wie sind sie auch in sich stimmig in der Mischung?
Aber Sie haben eine Shortlist gefunden und wir freuen uns, dass Sie uns die vorgestellt hat, und lassen Sie jetzt mal wieder vorlesen zu Hause, dann können Sie vielleicht. Vielen Dank, Rolf Hamm. Danke für dieses Gespräch. Und die Preisverleihung für den Internationalen Literaturpreis, also wo dann der Gewinner auch gekürt wird, die findet am 9. September in Berlin statt. Es war eine Riesenüberraschung, als Hertha Müller 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist als dritte deutschsprachige Autorin innerhalb von 10 Jahren. 1988 war sie als völlig unbekannte Schriftstellerin aus Rumänien nach Deutschland gekommen und ihr ganzes Werk erzählt eigentlich von einem tiefen Gefühl der Heimatlosigkeit. Heute Morgen war ihr langjähriger Freund und Weggefährte, der Übersetzer und Autor Ernest Wiechner, bei uns im Studio 9 zum Gratulieren und hat Folgendes verraten.
Ich muss ihr aus aktuellem Anlass wünschen, dass sie 100 wird, denn wir haben gestern kurz miteinander gesprochen und ich habe gesagt, heute würde eine nicht ganz unbekannte Person 70 und wie sie sich denn dazu verhielt, denn dann fing sie an zu schimpfen und sagte, es reicht doch, dass irgendwas über einen gesagt wird, wenn man 100 wird. Was soll das mit dem 70. Das ist doch Unsinn und das so. Und also muss ich ihr wünschen, dass sie auf jeden Fall 100 wird, damit sie damit einverstanden ist, dass wir jetzt über sie reden.
Ernest Wiechner war das heute bei uns im Programm und er hat sicher Hertha Müller heute schon zu ihrem 70. gratuliert. Erst vor wenigen Tagen ist ja ein neues Buch von Hertha Müller erschienen. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald, heißt es. Und wir möchten aber der Nobelpreisträgerin mit einem ihrer Gedichte gratulieren, von ihr selbst gelesen.
Abends schiebt jede Aprikose der anderen ein Steinchen in den Bauch, wir auch. 2/3 aller Katzen fühlen sich im 5. Lebensjahr, laufen luftig in die Fremde, im Handtäschchen gerade noch das Haar. Und vom Bahndamm wagt sich wie ein Stadion der Mond wie ein Ballon ins Haus. 11 Fingernägel an einer Schnur hat er dabei. Schau an, ich habe ein Faible für die Nummer 3.
Hertha Müller las ihr Gedicht Abends schiebt jede Aprikose. Heute feiert sie ihren 70. Und morgen Abend widmet sich unser Literaturfeature ihrem Werk. Ende des Monats ist sie dann zu Gast im Studio LCB. Und Sie finden auch noch das ganze Glückwunschgespräch mit Ernest Wiechner in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Fake News, das ist ja ein Schlüsselbegriff unserer Zeit und mir scheint, er ist erst mit Donald Trump so richtig hochgekommen. Der hat ja völlig ungeniert Tatsachen verdreht und ganz offensichtliche Lügen verbreitet. Aber er ist bei weitem nicht der Einzige, wenn man an Wladimir Putin, Boris Johnson oder den Ungarn Viktor Orban denkt, der jetzt sogar Kritik an seiner Politik unter Strafe gestellt hat, angeblich zum Schutz der Würde der ungarischen Nation. Die Slawistin Silvia Sasse von der Universität Zürich zeigt in ihrem neuen Buch, dass das keine neue Strategie in der Weltpolitik ist. Verkehrungen ins Gegenteil heißt ihr Buch und Katharina Teutsch hat es gelesen. Was findet denn Frau Sasse dafür Vorläufer von Trump und Co. in der Geschichte?
Also die Grunderkenntnis dieses Essays ist in etwa die, alle Diktaturen, Autokratien oder wie auch immer man Unterdrückungsapparate nennen will, arbeiten an der Destabilisierung ihrer Untertanen, genauer an der Destabilisierung ihrer Wahrnehmung. Also sie machen das, was wir in der Trivialpsychologie heute oft als Gaslighting bezeichnen. Menschen werden durch die Verdrehung von Tatsachen so sehr in ihrer intuitiven Erfassung der Welt gestört, dass sie dann entweder verrückt werden oder eben klein beigeben und sich kampflos unterwerfen. Es gibt dafür viele Beispiele in der Weltgeschichte. Sassi zitiert zum Beispiel Ivan den Schrecklichen im 16. Jahrhundert, der wegen seiner Manipulationskunst des politischen Gegners in die Weltgeschichte eingegangen ist. Es gibt aber auch ein ganz gutes Beispiel aus der Literatur. George Orwell hatte in seinem dystopischen Klassiker 1984 Verkehrungen von Wahrheiten als das zentrale Propagandainstrument seines fiktiven Unterdrückungsstaats beschrieben. Die Losungen seines Ministeriums für Wahrheit lauten: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke.
Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt offenbar Beispiele aus der russischen Geschichte. Die Frau ist ja auch Slawistin. Hat sie da so einen Fokus drauf oder was beobachtet sie da überhaupt?
Ja, wir wissen ja, dass es in Russland einen sehr hohen Grad an Desinformation gibt, vor allem in Bezug auf den Ukraine-Krieg, den man in Russland ja nicht mal straflos so nennen darf, obwohl es so viel Zerstörung und Gewalt und Blutvergießen offensichtlich gibt. Der Krieg gegen die Ukraine wurde der eigenen Bevölkerung, das rekapituliert Silvia Sasse nochmal als Entnazifizierung verkauft, als Befreiungsaktion. Also hier zeigt sich ganz deutlich, alles wird in sein glattes Gegenteil verkehrt und das hat in Russland Tradition. Stalin zum Beispiel hat in seinen Schauprozessen das Fehlen von Indizien als Indiz für Konspiration umdefiniert. Also das faltet sie dann auch nochmal so ein bisschen auseinander, diese Schauprozesse. Es sei ja nämlich gerade das Wesen der Konspiration, das war Stalins Logik, dass sie alle Spuren verwischen würden und so weiter.
Wie ist denn dieses Buch aufgebaut? Also hat sie vor allem solche Beispiele, so konkrete aus der Geschichte, oder gibt es auch so eine Art philosophischen Überbau oder Hintergrund dazu?
Ja, beides. Also diese Manipulation der Wahrheit, die haben natürlich schon immer auch die Philosophen interessiert. Montaigne hat mal das Ressentiment, von dem ja so viele Menschen in all seiner Falschheit und Verkehrungslogik, so viele Menschen sind davon besessen. Und der Montaigne hat das Ressentiment eben als ein Gefühl definiert, bei dem die Seele ihre Leidenschaften an falschen Gegenständen auslässt, weil die richtigen ihr fehlen. Also wer Ressentiments hat, der verwechselt absichtlich oder eben unterbewusst Vorurteile und Tatsachen. Er hat keinen Feind, meint dazu Nietzsche, er schafft sich einen. Er vergiftet also die Realität. Und sowas tut ja zum Beispiel auch, um nochmal auf Putin zurückzukommen, die russische Propaganda mit der Ukraine. Hier wird ein Feind hergestellt durch Verkehrungen von Tatsachen. Und das Gift, das wirkt natürlich in der russischen Gesellschaft.
Arbeitet sie denn auch so raus, was das Besondere an diesen heutigen Strategien der Tatsachenverdreher ist?
Also was man hier vielleicht noch sagen sollte, Putin ist ja keinesfalls eine Ausnahme. Sie haben vorhin Donald Trump erwähnt, der sich ja durch ein geradezu karnevaleskes Verhältnis zur Wahrheit immerhin durch eine Amtszeit gelogen hat und dafür erschreckend viel Applaus ja auch bekommen hat und fast wiedergewählt wurde. Und man könnte eigentlich, wenn man sich auch sonst so in der Weltpolitik umsieht, schon meinen, dass dieses dreiste und auch pathologische oder auch pathologische Verdrehen von Fakten, Wahrheiten und Logiken zum Signum unserer Zeit geworden ist. Also Trump hat sich ja zum Beispiel zum Opfer der Black Lives Matter-Bewegung stilisiert. Und die Corona-Leugner, die haben sich zu Opponenten des sogenannten wissenschaftlichen Mainstream stilisiert. Also stattdessen benutzen sie, das fand ich noch einen ganz interessanten Punkt, den Sasse macht, also die Rechte, die neue Rechte, ja, die stilisiert sich ja auch die ganze Zeit zum Opfer. Und Sasse sagt, sie benutzen eine linke Befreiungsrhetorik, ja. Also sie sind plötzlich die Andersdenkenden, sie sind die Dissidenten. Das heißt, wir haben im Moment es wirklich mit einer ganz gefährlichen Verdrehung zu tun von Begriffen. Nicht nur von Tatsachen, sondern auch von Begriffen.
Und es hört sich so an, als ob Sie das Buch durchaus mit Gewinn gelesen haben. Also ein anregendes Buch.
Ja, was in diesem Essay steht, ist jetzt nicht alles wahnsinnig überraschend, aber ich finde schon, dass man sich da ein bisschen was gedanklich rausholen kann. Für mich war es dann die Erkenntnis, dass wir höllisch aufpassen müssen, denn Verkehrungen ins Gegenteil sind eigentlich klassische Strategien von Diktatoren. Das arbeitet Sasse eben heraus. Und jetzt sind wir an einem Punkt, in dem die Verdrehung von Tatsachen alltäglich und geradezu banal eben auch auf das demokratische Prozedere zugreift. Leute wie Trump ruinieren sozusagen unser Vertrauen in die Verbindlichkeit, nicht nur von Aussagen, sondern von Begriffen. Und daran erinnert dieses Buch vor allem, und das hat es für mich dann doch sehr lesenswert gemacht.
Katharina Teutsch über Silvia Sasses Buch Verkehrungen ins Gegenteil. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. 187 Seiten, kosten 10,99 €. 10 Comic-Künstler aus der ganzen Welt, die sich 2 Wochen zurückziehen und gemeinsam eine Anthologie erarbeiten. Das klingt schon fast utopisch, finde ich, ist aber Realität bei der Clubhouse Week, die Comiczeichnerin Aisha Franz zusammen mit der Colorama-Verlegerin Johanna Majerski vor inzwischen 8 Jahren ins Leben gerufen hat. Gerade findet diese Comic-Residency wieder statt am LCB am Wannsee, und Johanna Majerski ist jetzt hier bei uns. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Die erste Woche ist schon richtig angelaufen. Die Comiczeichnerinnen sitzen also jetzt alle im LCB und sind wahrscheinlich schon fleißig. Was ist da so los im Moment?
Also gestern war absolute konzentrierte Stille. Am Anfang waren alle noch relativ gelassen, weil sich alle gut vorbereitet haben und schon vorgezeichnet haben. Und jetzt aber gestern hätte man eine Stecknadel fallen gehört, weil wirklich alle jetzt so im Arbeitstunnel sind und die Zeit im Nacken haben.
Und wer ist da in diesem Jahr so dabei?
Also wir haben 10 unterschiedliche Personen aus auch nicht nur europäischen Ländern, also zum Beispiel auch aus Taiwan, Son Ni, oder aus den Philippinen, Eva-Christine Laugo. Und 2 ZeichnerInnen, die ich vielleicht genauer erklären würde. Das ist einmal Leomie Sedler aus Nottingham. Und Leomie Sedler zeichnet schon seit etwa 20 Jahren Comics und hat eine interessante Methode Sie hat eigentlich wie so ein Ziplock immer dabei, also so ein Klarsichtbeutel dabei, wo sie ganz viele verschiedene Zettel und Notizen drin hat und kleine Zeichnungen, die sie teilweise über Jahre angesammelt hat. Und daraus kollagiert sie dann den Comic zusammen. Und bei ihr fing es eigentlich an, dass dieses diesjährige Thema ist ja das Thema Crushing. Also Crushing sowohl als Verliebtheit, aber auch so unter sozialem Druck sozusagen zerquetscht werden. Und sie hatte als Anfangsidee die so eine Vision von so riesigen Händen zerquetscht zu werden. Und das ist der Anfangspunkt ihres Comics. Und sie kollagiert eben diese Zeichnung, die sie schon hat, zusammen mit den Eindrücken, die sie jetzt hat unter der Woche und unseren Gesprächen. Und ein anderer Zeichner, den ich natürlich auch gerne vorstellen möchte, ist Tommy Parrish. Das ist ein australischer Zeichner, der in den Staaten lebt und auch schon von vielen renommierten Verlagen verlegt wurde, zuletzt bei Edition Moderne. Und er hat sich eher mit dem Thema auseinandergesetzt, diese extreme Verliebtheit, die man hat manchmal, wo man total obsessiv einer Person sich darauf konzentriert, wo eigentlich das Gegenüber gar nicht mehr so wichtig ist, sondern eher das Gefühl der Verliebtheit so fast süchtig macht. Und Tommy hat sich mit einigen Bekannten darüber unterhalten, über das Thema und zeichnet das jetzt als einzelne Episoden auf. Also sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
Aber ja, doch auch dann schon namhafte Leute. Was reizt die denn daran, sich so ein, zwei Wochen mit Kollegen da LCB zu verbarrikadieren? Was ist so quasi der Kern von dieser Aktion?
Wir haben tatsächlich viele etablierte ZeichnerInnen, aber auch total unbekannte Personen. Das ist uns auch sehr wichtig, dass man Personen und Perspektiven, die unterrepräsentiert sind und die vielleicht auch noch im Werden sind, dass man die auch in dieses Projekt integriert. Und der große Reiz steht natürlich, einmal ist die Anthologie schon eine große internationale Reichweite inzwischen. Also die wird international gesehen und verkauft und präsentiert, ausgestellt. Andererseits geht es vor allem, glaube ich, um die soziale Komponente. Also es gibt, Comiczeichnen ist natürlich ein sehr isolierter Beruf eigentlich. Man arbeitet viel alleine und es gibt selten Kontexte, wo man sich über Arbeitsbedingungen unterhalten kann oder Techniken, über Verträge, die man aushandelt und all diese Dinge, die natürlich auch bei diesem Beruf dazugehören. Und wir haben eben diesen Rahmen geschaffen, wo die Personen sich damit auseinandersetzen können. Und vor allem ist es aber auch so, dass es schon auch eine besondere Situation ist, in einer Residency teilnehmen zu können, wo man sich von den anderen Jobs, die man vielleicht noch an der Seite hat als Zeichnerin, was im Comic-Bereich sehr gängig ist, weil das ein schlecht bezahlter Beruf ist. Es ist schon ein großes Privileg, sich 2-3 Wochen nur mit einem Projekt auseinanderzusetzen und auch gut bezahlt zu werden dafür.
Ich wollte gerade sagen, die Bezahlung ist ja auch was Besonderes ja. Beim Comic. Sie bekommen jetzt seit dem vergangenen Jahr die Förderung vom Kultursenat, aber die nennt sich spartenoffene Förderung. Also es gibt gar keine spezielle Comic-Förderung. Ist das so typisch für dieses Genre?
Es gibt in Deutschland inzwischen auch jedes Jahr, würde ich sagen, immer mehr Comicförderung. Die ist aber eher auf Einzelpersonen ausgerichtet, was natürlich auch wichtig ist, weil es eben so schwierig ist, den Lebensunterhalt als comiczeichnende Person zu bestreiten. Wir sind jetzt in dieser spartenoffenen Förderung, vielleicht aber auch, weil ich persönlich innerhalb nicht so eine große Unterscheidung mache zwischen High- und Low-Art. Comic ist für mich wie so eine Art fluides Medium und ich mache nicht so viele Unterscheidungen, glaube ich. Und deswegen fühlen wir uns da ganz gut aufgehoben. Und wir machen zusätzlich zu dieser Publikation an sich auch immer ein Rahmenprogramm, wo es dann auch viel um so Systemcomic geht und wie man Ressourcen teilt, wie man Ausbildungen machen kann. Und also es geht ein bisschen darüber hinaus als das tatsächliche Buch. Und deswegen fühlen wir uns da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Genau.
Johanna Majerski, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch und viel Spaß noch mit der Woche. Und zum Abschluss findet dann am 26. im LCB die Release-Veranstaltung der neuen und bis dahin auch schon fertig gedruckten Anthologie statt. Titel Clubhouse Crashing und diese Ausgabe, die kostet dann 30 €.